Liebe Brüder, liebe Schwestern, nach christlicher Überlieferung müssten wir ja jetzt eigentlich zur Behandlung von Psalm 90 auf den Friedhof gehen, denn in der Regel behandelt man ihn nur dort. Ich habe also kaum jemals in einer normalen Gemeindeveranstaltung einen Dienst über diesen Psalm gehört. Wir wollen aber heute Morgen es uns auch schenken lassen, dass wir in den prophetischen Charakter dieses Psalms hineingenommen werden. Ich habe nicht ohne Absicht diesen Text zum Eingang gewählt, der uns ja von jener Tragödie berichtet, im Anschluss an die Tätigkeit der 12 Kundschafter, die dazu geführt hat, dass Israel 39, ja fast 40 Jahre lang auf Zickzackwegen und auf Umwegen durch die Wüste geführt worden ist, nur zu dem einen Zweck, dass jene eine ungehorsame und halsstarrige Generation Israels in der Wüste stirbt. Und jener Mann Mose, der Gottesknecht, treu in seinem Hause, hat dies alles miterleben müssen, das Sterben einer ganzen Generation. Und so beginnt er sein Gebet, das überschrieben ist mit ein Gebet Moses, des Mannes Gottes, mit dem Vers: O Allherr, Zuflucht, Schutzwehr oder Obdach warst du für uns von Generation zu Generation. Er stand in einem Generationenwechsel größten Ausmaßes. Nur die Kinder jener älteren Generation sollten es erleben, in das Land Gottes, in das Land der Väter hineingeführt zu werden. Und zwei Männer, einmal Kaleb, Kollef, der Mann mit dem ganzen Herzen, und zum anderen Josua, der Diener Moses, der Israel dann als Vorbild des Messias Jesus in das Land der Verheißung hineinführen durfte. Noch nicht in die endgültige Ruhe Gottes. Das konnte erst Jesus tun und wird Jesus auch erst tun. 40 Jahre lang, und da starben in jenen 40 Jahren 649.998 Männer nach dem Zeugnis der Schrift. Und wenn wir die Frauen mit hinzuzählen oder die Älteren, dann kommen wir ungefähr auf 1 Million Tote, die in der Wüste dahinsanken und deren Totengebein, falls es noch vorhanden ist, heute noch im Sand der Wüste schlummert. Ich bin übrigens überzeugt, mit manchen Brüdern, auch Karl Geier hat das so gesehen, dass Hesekiel 37 von der Erweckung der Totengebeine nicht nur ein symbolisches Wort über das Wiedererstehen des Volkes und Landes Israel am Ende der Tage ist, sondern dass es auch noch eine engere prophetische Bedeutung haben wird, wenn die dort in der Wüste Schlummernden auferweckt werden und wenn sie ihren Zug fortsetzen werden, ich möchte einmal sagen mit dem verpönten Wort, heim ins Reich, in das Land des Messias, wenn er sie dann wirklich zur Ruhe führen wird. Denn sie sollen nicht in die Ruhe Gottes eingehen, heißt nicht etwa, sie sollen nie in die Ruhe Gottes eingehen. Denn es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und das sind nicht nur wir, sondern das ist auch das Volk Israel. Man muss sich einmal hineinversetzen in Moses, den treuen Gottesknecht, der dieses miterleben musste, der nicht nur einen Wanderkalender geschrieben hat in 4. Mose 33 über die 42 Stationen der Wanderschaft durch die Wüste. Man muss das einmal lesen. Jene 42 Stationen zwischen der Erlösung zu Passa und dem Eingehen in die vorläufige Ruhe Gottes. Jene 42 Stationen, die auch ein prophetisches Abbild sind von den 42 Generationen von Abraham angemessen bis zur Erscheinung des Messias Jesus, bis zu seiner Geburt und zu jenen 42 Generationen, die wir mutmaßlich haben, zwischen dem Weilen Jesu im Fleische und bis zu seiner glorreichen Wiederkunft. Ein prophetischer Abriss, ein Wanderkalender. Wir bekommen ja auch immer allerlei Kalender geschenkt, auch in der Schule, da gibt es einen Faltkalender von der Sparkasse, da kommt der Hausmeister und schenkt mir von der Milchverwaltung und Milchversorgung einen Pultkalender. Und hier haben wir einen Wanderkalender des Mannes Mose, der Station um Station der Ruheplätze Israels abgehakt hat, aber auch Totenkreuz um Totenkreuz in seinem Kalender von all jenen, die dort in der Wüste sterben. Und auf dieser Grundlage, auf diesem Hintergrund ist sein Psalm entstanden, ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Es ist bezeichnend, dass wir von jenem tragischen Weg Israels durch die Wüste im 4. Mosebuche lesen und von dem Gebet Moses, dass er auf dem Hintergrund dieser Tatsachen betet und schreibt im 4. Buche der Psalmen. Wir haben ja 5 Bücher der Psalmen, so wie wir auch 5 Bücher Moses haben, 5 Bücher der Tora, der Weisung. Und jedes Psalmenbuch ist ein Spiegel und Abglanz je eines der Mosesbücher. Und der erste Psalm eines jeden Psalmenbuches gibt die Thematik an. Die grundsätzliche prophetische Thematik bringt wieder in Erinnerung, was in einem der Mosesbücher vor sich gegangen ist. Das gebe ich nur als Anregung für euer Studium. Und so ist es auch hier, Bamidebar, in der Wüste, so heißt das 4. Buch Mose. Und wir werden nun hineingeführt durch den Leitpsalm des 4. Psalmenbuches in jenes Geschehen. Ich möchte die ersten Verse lesen, ich habe sie ein wenig korrigiert, auch nach Einsicht von jüdischen Übersetzungen, auch von Martin Buber, sodass ihr also nicht irritiert sein sollt, wenn einiges etwas anders ist als in euren Bibeln. O Allherr, Zuflucht, Schutzwehr, Obdach, warst du für uns von Generation zu Generation. Bevor die Berge geboren wurden, bevor du Erde und Weltkreis gebarest, bist du Gott von Weltzeit zu Weltzeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit oder neutestamentlich gesprochen, in die Äonen der Äonen. Ein wunderbarer Gottesname erscheint hier. Die Juden haben es so überliefert, es ist der Gottesname Du, Atta. Wenn du in Not bist, sagt Rabbi Nachman, dann rufe den Gottesnamen Atta an, den Gottesnamen Du. Denn die 3 Buchstaben des Hebräischen, Aleph, Taf und He, bedeuten der Erste und der Letzte und der Lebendige. So wie Jesus Christus einmal gesagt hat, ich war tot und siehe, ich bin lebendig und habe die Schlüssel des Totenreiches in meiner Hand und lebe in die Äonen der Äonen. Der Erste, der Letzte und der Lebendige, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe, auch in Ewigkeit. Du, wir sollten oft diesen Namen Du anrufen und im Gebet anreden. Es ist der Gottesname, der Name des Abba, des lieben Vaters. Denn der Geist ruft ja in uns Abba, Vater. Und deshalb sind wir berechtigt, als die Söhne ebenfalls Abba, Vater zu sagen. Heiliger Vater, gerechter Vater, lieber Vater. Vers 3. Du lässest zur Zermalmung zurückkehren den Enosch, das heißt den Vergänglichen, den Sterblichen, den Hinfälligen, den Menschen in seiner Sterbensfähigkeit und in seiner Sterbensnot. Du sprichst, kehret zurück oder kehret wieder heim, ihr Söhne Adams. Die Zermalmung, das ist das, was wir heute die Atome nennen würden. Zerfall des Menschen und seines Leibes jedenfalls im Tode, bis hin zur Auflösung der Moleküle und Molekülketten, bis hin zu den Atomen. Das ist die Zermalmung. Da steht in der Generationenreihe der Väter Israels, jene Reihenfolge, wenn wir einmal Kain den Mörder ausschließen und den Ersatzsohn Seth einsetzen, Adam, Seth, Enosch. Adam der Mensch, Seth gesetzt, es ist eine Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes, Enosch Vergänglichkeit oder Sterblichkeit. Der Mensch gesetzt zur Sterblichkeit, zur Vergänglichkeit. Oder so, wie es der Hebräerbrief einmal sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist die Grundmelodie der gefallenen Menschheit. Du lässt es zur Zermalmung zurückkehren, den Enosch. Eine erschütternde Tatsache. Ich lese Vers 5 und 6 vorab. Du säst sie aus von Jahr zu Jahr. Ein Schlaf ist's, wenn sie werden, oder ein Schlaf ist ihr Embryonaldasein. Wie das sprossende Gras, das aufblüht und treibt, am Abend aber verwelkt und verdorrt. Es ist also nicht der Mann, der da aussät, sondern letzten Endes der lebendige Gott, der nach der Befruchtung der befruchteten Eizelle oder im Moment der Zeugung die Geistseele verleiht. Er ist der Säemann, der schon Milliarden von Menschen, aber Milliarden von Menschen auf diesem blauen Planeten ausgesät hat. Scheinbar nur zu dem Zwecke, und das ist eine Tragödie, die wir sehen müssen, dass sie wieder sterben. Und das Sterben beginnt bei uns nicht erst, wenn wir 70 oder 80 Jahre alt sind, sondern mit dem Moment der Zeugung, wo bereits genetisch der Sterbensprozess in den Zellkernen festgelegt ist und wo bereits das erste Zellsterben beginnt. Du säst sie aus von Jahr zu Jahr, ein Schlaf ist's, wenn sie werden, ein Schlaf ist ihr Embryonalzustand. Und das müssen wir auch einmal voller Schmerz sagen, angesichts all jener Millionen und Abermillionen, die in unseren Tagen in allen Weltteilen abgetrieben werden. In einem Mord, der die Anzahl der KZ-Opfer bei weitem übersteigt. Ein Schlaf ist, wenn sie werden. Und deshalb liegen ja die meisten Menschen, wenn sie schlafen, in der Haltung des Embryonalzustandes in ihrem Bett, in jener Urerinnerung an das erste Geborgensein. Du lässt es zur Zermalmung zurückkehren, den Enosch, den vergänglichen Menschen. Aber da keimt bereits im Alten Testament eine Hoffnung auf. Du sprichst als der Erste und Letzte und als der Lebendige. Kehret zurück oder kehret wieder heim, ihr Söhne Adams. Das Wort von der möglichen Heimkehr derer, die da sterben und die in den Tod gehen. Gott ruft sie zurück. Der Gott des Lebens, der Gott der Hoffnung, der Gott der Heimkehr, der Gott der Wiedergutmachung, der Gott, der nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen ist, auch wenn sie gestorben sind. Und nun Vers 4, den ich ausgeklammert habe. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn sie vorüberziehen, und wie eine Wache in der Nacht. Der gewaltige Strom der Zeiten, der Äonen, der Jahrtausende, vielleicht sogar der Jahrmillionen, vor Gott, vor dem ewigen Gott, wie ein Tag. Ist das ein Trost für uns Eintagsfliegen? die wir tot geweihter sind. Und da möchte ich euch ehrlich sagen, das ist bei weitem zunächst einmal überhaupt kein Trost, sondern das macht die Tragödie des Todes, der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit nur noch bitterer. Diese ungeheure Divergenz zwischen dem ewigen, zeitenüberdauernden Gott und unserer Kurzfristigkeit und unserer Sterblichkeit. Aber dieses Wort ist ja auch anders gemeint. Dieses Wort von den 1000 Jahren, die vor Gott wie ein Tag sind, ist ja eigentlich ein Wort darüber, nicht nur, dass Gott eine andere ewige Zeitqualität habe, sondern dass Gott einen wunderbaren Heilsplan hat, einen Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit, so wie es Bruder Sauer einmal genannt hat. In Jesajas 40, da sagt einmal der Bote Jahwes: Was soll ich predigen? Was soll ich predigen? Der Rufer in der Wüste: Alle Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit wie des Grases Blume. Da scheint dasselbe Wort. Und sie werden abgemäht und sie verdorren. Das soll er nicht predigen. Dann heißt es danach: Fürwahr, ja, so ist es, der Mensch ist Gras, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das soll er predigen. Dieses Wort, das die Durchführung des göttlichen Heilsplanes garantiert, zusichert und verbürgt. Das ist unsere einzige Hoffnung. Die Hoffnung von diesem Gott des Maßes, der die unübersichtlichen Zeitenströme gestaltet, in Äonen, in Jahrtausenden bemisst, in Gottestagen von jeweils 1000 Jahren oder in Jahrwochen oder in noch anderen Maßeinheiten, von diesem Gott, der den Zeitenstrom begrenzt und der die Weltgeschichte zur Heilsgeschichte umformt und seine göttlichen Ziele durchführt und erreicht. Und deshalb heißt es hier: Du lässest zur Zermalmung zurückkehren den Enosch. Du sprichst: Kehrt zurück, ihr Söhne Adams. Da denken wir nämlich an den einen, der der Brennpunkt der Heilsgeschichte ist, der auch ein Enosch geworden ist, ein sterblicher und vergänglicher Mensch, der die Allwissenheit, die Allgegenwart, die Allmacht, die Unversuchbarkeit vom Bösen, die Unsterblichkeit ausgezogen hat, alle jene göttlichen Qualitäten, und der in Fleisch und Blut der Brüder gekommen ist, der ein Enosch, ein Sterblicher geworden ist, er, der zugleich auch der letzte, zweite Adam ist, der Urheber einer neuen Menschheit, der Weltvollender Jesus Christus. Und er ist zur Zermalmung gegangen. Er ist in jenen Tod hineingegangen, wo er abgeschnitten war von den Augen des lebendigen Gottes, abgeschnitten von den Zuflüssen seiner Liebe, seines Geistes, seines Lebens und seines Lichtes, 3 Tage unter der Gewalt des Todes. Aber da hat der Vater gerufen zu diesem Zermalmten: Kehre zurück, du Sohn Adams, denn er ist der Adamssohn, der Menschensohn, der Weltvollender, in dem unser Leben, unser ewiges Leben garantiert ist und beschlossen ist. Und deshalb gibt es auch eine Übersetzung: Du lässest zu einem Zermalmten zurückkehren den Enosch, den Sterblichen. Du sprichst: Kehret heim, ihr Söhne Adams. Zu wem denn? Zu diesem einen Zermalmten und Zerbrochenen, am Kreuz geschändeten und verfluchten, der für uns zur Sünde gemacht worden ist, zu Jesus Christus, dem Menschensohn. Das ist eine glückselige Heimkehr. Nur darum kann der Vater angesichts des weiten Totenackers dieser Welt diesen Heimkehrruf erschallen lassen an die Sterbenden. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn sie vorüberziehen, und wie eine Wache in der Nacht. Die göttlichen Jahrtausende wo dann jedes Jahrtausend als ein Gottestag bezeichnet wird. Ich möchte dazu nur eines nennen, es waren zwei Gottestage oder 2000 Jahre von Adam bis Abraham in der Zeit der Verheißung, wo die Nationen ohne Israel lebten. Es waren zwei Gottestage oder 2000 Jahre von Abraham bis auf die erste Erscheinung Jesu Christi, jene Zeit, wo Israel inmitten der Nationen als das Volk Gottes und des Gesetzes lebte, die Zeit des Gesetzes. Und es sind vermutlich wieder um ungefähr 2000 Jahre oder zwei Gottestage von der ersten Erscheinung Jesu Christi bis zu seiner glorreichen Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, wo dann als siebter Gottestag das 1000-Jahr-Reich seiner Weltregierung beginnen wird, wo dann auch Israel dann endlich eingeführt werden wird in die Ruhe, in den Sabbat Gottes. Das nur zur Anregung. Der Apostel Petrus fügt ja dann zu diesem Psalmwort noch etwas hinzu. Das sollen wir ja eigentlich nicht tun, zum Worte Gottes etwas hinzufügen. Aber Petrus war ja immerhin Apostel. Geleitet durch den Heiligen Geist dürfte er dieses ergänzen. Ich möchte lesen aus 2. Petrus 3 von Vers 7 an. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten auf den Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre, das fügt er hinzu. Und das ist auch wirklich so, auch die Umkehrung stimmt. Ein einziger Tag der Weltgeschichte kann für Gott in seiner zugemessenen Qualität wie Jahrtausende sein, wie ein Jahrtausend. Denken wir nur an den Tag der Geburt Jesu Christi im Fleisch. Denken wir nur an den Tag seiner Himmelfahrt, seiner Auferstehung, an den Tag seiner glorreichen Wiederkunft. Was sind das doch für Gottestage, gefüllt mit einer göttlichen, ewigen Qualität. Und dass Petrus wirklich die Jahrtausende als einen prophetischen Schlüssel gesehen hat, nicht nur als eine allgemeine Aussage, dass die Zeit bei Gott irgendwie anders tickt als auf unseren Chronometern, das können wir sehen am Ende dieses Kapitels. Dafür gibt es einen klaren Beleg. Da heißt es in Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Ja, so sei es. Da möchte ich hinzufügen, so wie es hier in unseren Übersetzungen steht, kann es überhaupt gar nicht sein. Denn es ist ja ein eklatanter Widerspruch zwischen dem Tag und der Ewigkeit im Sinne unendlicher Zeiten. Hier heißt es, ihm sei die Herrlichkeit jetzt in der Gemeinde bis auch hinein in den Tag des Äons. Und für die Juden und für die jüdischen Ohren war der Äon, der kommende Äon des Messiasreiches, die Weltzeit des Friedensreiches. Und dieser tausendjährige Gottestag wird hier von Petrus angesprochen, der selbst den Schlüssel verwendet, den er hier in diesem Kapitel gegeben hat. Doch nun zurück zu Psalm 90. Wenn ich zu laut spreche, möchte ich doch mal einen Bruder bitten, die Hand zu heben. Aber ich weiß, es sind auch alte Brüder unter uns, die immer Schwierigkeiten mit dem Hören haben.
Kann ich leiser machen, ohne dass du leiser sprichst.
Mach's ein bisschen leiser.
Ja.
Gut. Noch einmal Vers 5 und 6. Du sähst sie aus von Jahr zu Jahr. Ein Schlaf ist's, wenn sie werden. Wie das sprossende Gras, das aufblüht und treibt, am Abend aber verwelkt und verdorrt. Und nun wird uns die Ursache genannt für das, was es an Tod und Sterblichkeit in diesem Kosmos gibt. Denn eins ist klar, der Tod ist keine biologische Naturnotwendigkeit, so wie es uns die Darwinisten sagen wollen. Der Tod ist nicht natürlich, sondern unnatürlich, ganz und gar unnatürlich. Der Tod ist auch nicht göttlich, sondern ungöttlich. Der Tod ist nicht der Freund, sondern der Feind Gottes, ja sogar der letzte Feind. Was ist die Ursache für dieses Gesetz des Sterbens und des Todes? Vers 7, 8 und 9. Denn wir sind durch deinen Zorn dahingeschwunden und durch deinen Grimm hinweggeschreckt. Hier wird der Zorn Gottes genannt. Der Grimm Gottes, der Zorn des heiligen Gottes, der in Konfrontation steht mit der Sünde, mit dem tiefen Riss, der durch diesen Kosmos hindurchgeht. Durch die Sünde ist der Tod in die Welt eingedrungen. Nebenbei gesagt, gehört der Zorn nicht zum Wesen Gottes. Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist Leben, Gott ist Geist. Aber der Zorn und Grimm Gottes, ja sogar sein aufwallender Zorn, von dem wir dann noch lesen werden, gehört zum Instrumentarium Gottes. Zu jenem Instrumentarium, durch das er seine Geschöpfe in den Zerbruch hineinführt und vorbereitet für die Erweisungen seiner Güte und seiner Barmherzigkeit und seiner Treue. So wie es jener Gottesmann Elias erlebt hat, auf dem Berge Horeb, als Feuer, Sturm und Erdbeben vor ihm als Wegbereiter Gottes vorübergingen, als Erweise und Symbole der Gerichte Gottes. Aber Jahwe war nicht im Sturm, Jahwe war nicht im Feuer, Jahwe war nicht im Erdbeben. Und Sturm, Feuer und Erdbeben waren für diesen Gottesmann Elias, der nach der Lösung des heiligen Rätsels der Geschichte Israels forschte, keine Lösung. Das kannte er sattsam und genug aus seinem eigenen Wirken. Aber dann kam der Ton eines verschwebenden Schweigens, so wie es Buber übersetzt. Und da fiel Elias nieder auf sein Angesicht und betete Jahwe an, und er wusste, hier ist der Herr. Vor ihm gehen Vergeltung einher. Aber dann kommt der Herr, der einmal gesprochen hat zu Israel: Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht, aber hernach auch in Güte und Barmherzigkeit und in Treue. Und so ist es auch hier. Aber wir dürfen die Heiligkeit Gottes, den Zorn Gottes, den Grimm Gottes als die Temperatur seiner leidenschaftlich erregten Liebe nicht verschweigen. So hat es einmal Markus Barth gesagt, der Neffe von Karl Barth.
Sohn ist
er. Der Sohn, ja. Entschuldigung. Ja, ja. Denn wir sind durch deinen Zorn dahingeschwunden und durch deinen Grimm hinweggeschreckt. Du hast unsere Verschuldungen dir vor Augen gestellt, vor die Feueraugen dessen, mit dem wir es zu tun haben, unser Verborgenstes oder Geheimstes in das Licht deines Angesichtes. Da haben wir erstens einmal die Verschuldungen und Sünden unseres Lebens, um die wir wissen. Durch ein Gewissen, das erweckt ist vom Heiligen Geist und durch das Zeugnis des Wortes Gottes. Und alle diese Sünden und Verschuldungen stehen vor dem Angesicht Gottes. Aber sie sind, wenn wir sie zu Jesus gebracht haben, und wenn wir sie eingebracht haben in die Versöhnungswirklichkeit seines Todes und in die Vergebung des Vaters, sind sie spurlos hinweggetan. Aber vor ihm und in dem Licht seines Angesichtes steht auch unser Verborgenstes, unsere geheimen Fehler, steht die Kollektivschuld, die wir mit uns tragen von den Vorvätern her, steht das, was wir noch nicht einmal selbst wissen, an Unentschuldbarem in unserem Unterbewusstsein und in unserer Seele. Alles steht vor ihm im Lichte seines Angesichtes. Aber das ist kein Fluch, sondern das ist ein Segen. Epheser 5, alles, was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Alle Finsternis verwandelt der Herr ins Licht, wenn wir sie ans Licht bringen. Und so wollen wir dieses Wort nicht als ein Wort des Fluches und der Vernichtung empfinden, sondern als ein Wort von der glückseligen Chance. Alles, was uns bedrückt an Schwachheiten, Anfechtungen, Sünden, Vergehungen, an Schuld, die wir mit uns tragen, in das Licht seines Angesichtes zu stellen. Auch Moses hat dies erlebt, hat dies erleben müssen. Er durfte ja auch nicht in das Land der Verheißung, in das Land der Väter hinein. Er hat einmal um die Ehre seines Amtes gekämpft, als er zum zweiten Male Wasser aus dem Felsen bringen sollte. Und als er mit dem Felsen reden sollte, um die Ehre des handelnden Gottes zu erweisen. Und als er ausrief in der Verteidigung seiner eigenen Amtsehre, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser herausbringen. Und weil der lebendige Gott seine Ehre keinem anderen lässt, auch dir nicht und auch mir nicht, hat er zu ihm gesagt, du sollst nicht in das Land kommen. Und das war für diesen treuen Gottesmann eine schwere, unendlich schwere Bürde. Wir lesen dazu einmal 5. Mose 3. Da hat er erlebt, was das ist. Unser Geheimstes wird in das Licht seines Angesichtes gestellt. 5. Mose 3 von Vers 23 an. Und ich flehte zu Yahweh in selbiger Zeit und sprach, Herr, Yahweh, du hast begonnen, deinem Knechte deine Größe und deine starke Hand zu zeigen. Denn welcher Gott ist im Himmel und auf Erden, der tun könnte gleich deinen Werken und gleich deinen Machttaten? Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land sehen, welches jenseits des Jordan ist, dieses gute Gebirge und den Libanon. Aber Yahweh war über mich erzürnt um euretwillen und hörte nicht auf mich. Und Yahweh sprach zu mir, genug. Lass es genug sein. Rede mir von nun an nicht mehr von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisga, dort sollst du sterben. Es gibt im Neuen Testament einen Mann, dem hat Gott und der Herr Jesus Christus auch genug gesagt. Das ist der Apostel Paulus, dem ein Stachel im Fleisch gegeben war. Ein Bote des Satans, der ihn mit Fäusten Tag und Nacht schlug. Und er hat den Herrn dreimal angefleht, wörtlich. Er hat ihn dreimal ermahnt. Er solle diesen Stachel aus seinem Fleische nehmen. Und da sagte der Herr Jesus auch, genug. Aber er hat es anders gesagt. Er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft vollendet sich am besten in der Schwachheit. Die Heiligkeit Gottes, auch für solche großen Gottesmänner, wie es Mose war. Denn wir sind durch deinen Zorn dahingeschwunden und durch deinen Grimm hinweggeschreckt. Du hast unsere Verschuldungen dir vor Augen gestellt, unser Verborgenstes in das Licht deines Angesichtes. So wie in jenem aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Segen des Vorhofes. Der Herr lasse sein Angesicht über dir aufstrahlen und dann wird unser Schatten dunkel und drohend an die Wand geworfen. Und je mehr wir in seinem Lichte stehen, umso dunkler ist unser Schatten. Und deshalb heißt es, der Herr lasse sein Angesicht über dir aufstrahlen, blendend und leuchtend, und sei dir gnädig. Das ist die einzige Chance, dann noch weiter zu existieren. Aber dann auch das dritte, der Segen des Allerheiligsten. Der Herr erhebe sein Angesicht huldvoll auf dich und gebe dir Frieden. Vers 9, denn all unsere Tage sind dahingeschwunden durch deinen aufwallenden Zorn. Wie einen Seufzer lassen wir unsere Jahre entschwinden. Die Tage unserer Jahre, nur 70 Jahre sind es. Und war's in Kräften, sind es 80 Jahre. Und ihr ungestümer Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit. Eilends geht es vorüber und wir fliegen wie abgemähtes Gras davon. Wir wissen ja, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo das Alter der Menschen wesentlich höher war, nämlich vor der Flut. Und dies sind keine Märchen und Legenden. Wo offensichtlich um die Erde ein noch größerer, mächtigerer Schutzschild war, als es heute der magnetische Van Allen-Ring ist, durch den die Todesstrahlung aus dem Kosmos von unserem Planeten zum großen Teil abgehalten wird, weshalb es überhaupt auf unserer Erde Leben gibt. Sonst gäbe es hier kein Leben. Und es gibt viele gläubige Wissenschaftler, die nehmen an, dass vor der Flut ein weiterer magnetischer Ring gespeist mit Wasserstoff oder gar mit Wasserdampf und Wasser die Erde umgab, der in einer noch größeren, mächtigeren Weise einen Schutzschirm für das Leben auf der Erde bildete, sodass höhere Lebensalter erreicht wurden. Und wir wissen von Krankheit nichts. Annähernd 1000 Jahre. Und dann starben diese Väter alt und der Tage satt, einfach indem die Lampe ihres Geistes das Gehirn erlosch. Aber dann brach dieser Schirm zusammen und mit ihm die gewaltigen Wassermassen, die dort die Schleusen des Himmels genannt werden. Und seitdem dringt jene tödliche Strahlung als Gericht Gottes mehr und mehr auf diesen Planeten ein und das bringt einen Zerfall unserer Erdmasse mit sich, eine Degeneration dessen, das in unseren Zellen das Leben garantiert, und so sind unsere Jahre dahingeschwunden. Nach der Flut steigt es rapide ab, bis auf 120 Jahre und hier wird uns genannt 70 und 80 Jahre und das ist schon hoch. Bei allen Bemühungen unserer Medizin scheint es sich mehr und mehr herauszustellen, dass auch das Alter und die Zeit des Todes in unseren Genen vorprogrammiert ist. Aber es wird einmal im Reiche des Messias wieder die Verhältnisse von vor der Flut geben, wo das Alter der Menschen sein wird wie das Alter der Bäume. Und wenn ein 100-Jähriger stirbt, wird man sagen, ach wie, der junge Mann ist auch schon gestorben. So früh, so bald, so jung, noch in der Blüte seiner Jahre. Das steht im Worte Gottes. Da wird es noch einmal diese paradiesischen Zustände geben. Ich lese immer den Vers noch einmal mit, damit wir den Zusammenhang nicht verlieren. Die Tage unserer Jahre über, je älter wir werden, umso mehr werden wir diesen Satz bekräftigen und unterstreichen. Und wir fliegen wie abgemähtes Gras davon. Wer aber erkennt deines Zornes Gewalt und wer fürchtet dein überwallendes Ergrimmen? Da werden wir sagen, haben wir als Glieder der Gemeinde des Leibes Jesu überhaupt noch mit der Furcht zu tun? Wir, die wir lieber Vater sagen, geht uns dieses Wort von der Furcht Gottes überhaupt noch etwas an? Da möchte ich euch doch auf eines hinweisen. Auf den Messias war der Geist in seiner Fülle ausgegossen. Nach Jesajas 11, als sein Geist der Weisheit und des Verstandes, als sein Geist des Rates und der Kraft, als sein Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Und das ist die letzte, siebte, reichhaltigste Entfaltung dieses Geistes, auch auf dem Messias Jesus, der gesagt hat, heiliger Vater, gerechter Vater. Und so ist die Furcht Jahwes nicht, wie ich früher in meinen jungen Jahren leichtfertig geglaubt habe, nur der Anfang der Weisheit Gottes, sondern auch das Ende der Weisheit Gottes. Aber die Furcht Jahwes nicht im Sinne der Angst. Denn die zum Ziel gekommene Liebe Gottes treibt die Angst, die Furcht im Sinne der Peinigung aus. Und sie kann sie so völlig austreiben, dass wir wie Jesus sind in dieser Welt und Freimütigkeit haben im Blick auf den Tag des Gerichtes. Das ist allerdings ein Ziel, zu dem ich noch wahrscheinlich sehr lange unterwegs sein werde. Aber wir wollen es uns wenigstens als Ziel zeigen lassen. Aber wenn wir auch von der Angst befreit sind, die Furcht Gottes, gestützt und gewirkt durch den Heiligen Geist, sollte in uns allen bleiben. Was heißt das, Furcht Gottes? Das heißt, nicht in Widerspruch stehen bleiben können und wollen mit dem Willen Gottes. Das heißt, mit der Gnade Gottes sorgfältig umgehen. Das heißt, Gottes Wort ernst nehmen und nicht nur als Spielerei und Studienobjekt. Es ist so, wir sollen Gott fürchten, weil wir ihn lieben. Wir lieben ihn aber nicht, weil wir ihn fürchten. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir sollen Gott fürchten, weil wir ihn lieben. Wer aber erkennt deines Zornes Gewalt und fürchtet dein überwallendes Ergrimmen, lehre uns unsere Tage zählen so, dann bringen wir ein Herz voll Weisheit ein. Für gewöhnlich heißt es, damit wir klug werden. Das ist zu wenig. Und wenn wir dann an dem Kalender unseres Lebens Zettelchen um Zettelchen abreißen, Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, dann ist das ja wirklich die Frage, was bringen wir heim zu dem lebendigen Gott, wenn wir heimkehren als die Söhne und Töchter Adams zu ihm in die Herrlichkeit und wenn wir erwachen werden und gesättigt werden an seinem Bilde, nach unserem Sterben. Reicht das dann, wenn man am Grabe eines glaubenden Menschen sagt, er hat immer seinen Platz in der Gemeinde Gottes treu ausgefüllt? Ganz gewiss nicht. Wir stehen in einem Werden und wir stehen in einem Wachstum unter der Leitung und Korrektur des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes. Und da sollten wir etwas heimbringen. Wir haben es eben bei unserem Bruder Petrus gelesen. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes, sodass wir rüstige Schritte tun auf dem Glaubensweg. Denn Gott hat in unser Leben wunderbare Möglichkeiten und göttliche Gelegenheiten hineingelegt und hineinprogrammiert, die die Heilige Schrift im Grundtext mit Kairoi bezeichnet. Kairoi, göttliche Zeitpunkte, göttliche Fülletermine, göttlich-geistliche Gelegenheiten. Und diese Kairoi, diese göttlich hochqualifizierten Zeitpunkte sollen wir auskaufen. Ich möchte hierzu lesen aus Epheser 5. Aus dem Brief des Apostels Paulus, Epheser 5, Vers 14 bis 16. Wache auf, du Schläfer, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten oder wird dich erleuchten. Sehet nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Woran werden diese Weisen erkannt, die das Ziel und die Sehnsucht haben, am Tage ihres Sterbens und ihrer Heimkehr zu dem lebendigen Gott ein Herz voller Weisheit heimzubringen? Worin besteht ihre Weisheit? Indem ihr die gelegene Zeit, die Kairoi Gottes, auskaufet. Denn die Tage sind böse. Ex agorazomai steht da im Griechischen. Das heißt, auf den Wochenmarkt gehen und alles, was es dort zu kaufen gibt, in größter Quantität und in wunderbarer Qualität, alles aufzukaufen. Auskaufen heißt das Wort. Ausplündern. Die gelegene Gotteszeit, die Gott in unser Leben hineingewoben hat, in goldenen Fäden, zwischen all den anderen grauen und weißen und vielleicht schwarzen Fäden, auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht Törichte, sondern Verständige darüber, was der Wille des Herrn sei. Was ist das für ein Wort? Lehre uns unsere Tage zählen so, dann bringen wir ein Herz voll Weisheit heim. Ihr kennt ja alle die Geschichte von Maria und Martha. Jene Martha, die durchaus das Richtige gemacht hat, die der Meinung war, sie müsse den ganzen Haushalt auf den Kopf stellen, weil der Herr Jesus mit seinen Jüngern da ist. Und ich stelle euch einmal die Frage, wer denn sonst hätte diese Männer verpflegen sollen? Ich bin immer innerlich ein bisschen konsterniert über die harte Abfuhr, die Jesus scheinbar der Martha und der Maria gibt. Hätte sie in einem Haus mit vollkommenem Durcheinander und mit dicken Staubschichten die Männer empfangen sollen, hätte sie sagen sollen, heute esst ihr mal gar nichts, auch die dienten Brüder essen ganz gerne mal was. Als der Bruder Schirmacher noch durch die Lande zog, hat er gesagt, hoffentlich habe ich diese Tour bald rum. Irgendeiner hat mal verraten, dass ich gerne Heringe esse. Seitdem setzen sie mir alle Heringe vor. Ja, aber wie ist das mit der Martha? Hat sie falsch gehandelt? Martha, Martha, du hast viel Mühe, viel Sorgen, viel Not. Maria hat das gute Teil erwählt, den göttlichen Kairos, und das ist notwendig. Sie hat den Zeitpunkt erkannt. Es geht um den Zeitpunkt. Es geht darum, dass wir die göttlichen Kairoi, die göttlichen Gelegenheiten erkennen und dann alles andere liegen lassen. Und dann nicht sagen, lieber Redner, mach bald Schluss, ich muss nach Hause Essen kochen. Und deshalb, ich darf einen Scherz machen, einen zahlensymbolischen Scherz, weil eins Not ist, und das hat Maria begriffen, der Zahlwert des Namens Maria 152 und der Zahlwert des Namens Martha 151. Einer weniger, Maria hat einen mehr. Eins ist Not. Dieses eine erkannt zu haben, jetzt ist der Herr da. Jetzt lehrt der Herr uns das Wort Gottes. In einer Weise, wie wir es nie mehr wiederbekommen werden. Jetzt lasse ich alles stehen und liegen. Dann soll die Martha machen, was sie will. Ich höre jetzt zu. Lehre uns unsere Tage zählen so. Auch wie die Maria es tat. Dann bringen wir ein Herz voller Weisheit heim. Die letzten Verse. Ich möchte ganz kurz doch noch einiges dazu sagen, denn jetzt wird es wieder prophetisch. Da sagt dieser alte und treue Gottesmann, müde geworden in einem langen Dienst, in dem er sich verzehrt hat und in dem er 650.000 Männer hat begraben müssen in der Wüste und fast ebenso viele Frauen. Angesichts jenes großen Friedhofes, kehre zurück, Yahweh. Bis wann? Habe Mitleid, mit deinen Knechten, habe Mitleid mit deinen Dienern. Und das ist ja wirklich die Frage des Mose nach der Rückkehr und Wiederkehr der Schekina, der Lichtes- und Herrlichkeitswolke, ins Lager des Volkes, des Gottes, der inmitten seines Volkes wohnte und thronte. Die Frage nach der Wiederkehr Jesu, der scheinbar die Zeit seiner Wiederkehr immer wieder neu verzögert, der die Braut in Hohelied 5 erst wach macht und erregt, indem er seine Hand durch die Türe streckt und dann einfach weitergeht. Und sie sucht ihn und findet ihn nicht. Was für ein scheinbar treuloser Bräutigam. Bis wann, eine unvollendete Frage im Wort Gottes, bis wann soll das dauern, dass der Acker dieser Welt ein Hackeldamach ist, ein Blutacker und Totenfriedhof, zwar erkauft um den Preis des Blutes Jesu, aber noch nicht vollendet. Wie lange soll es dauern, dass dieser blaue Planet mit seiner unvergleichlichen Gottesschöpfung verwüstet und verdorben und geschändet wird von uns Menschen durch Sünde und Verderben? Wie lange soll es dauern, dass Israel hingegeben wird wie die Schlachtschafe im Gericht und dass die Leiden des auserwählten Israel scheinbar ohne Ende sind und scheinbar ohne Sinn? Dahingeschlachtet immer und immer wieder neu. Immer wieder hatten sie eine neue Erwartung des Kommens des Reiches des Messias und immer wieder wurden sie enttäuscht. Auch die Jünger haben ja die Frage gestellt, als der Herr auferstanden war in jenen 40 Tagen: Stellst du zu dieser Zeit das Reich dem Israel wieder her, das Reich Gottes für das Volk Israel? Und der Herr sagt ihnen: Euch gebührt nicht zu wissen Zeitpunkte noch Zeitverläufe, die der Vater in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgestellt hat. Aber ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes bekommen und meine Zeugen sein. Wenn er ihnen gesagt hätte, das wird noch 2000 Jahre oder länger dauern, die Jünger hätten einen Schlag bekommen. Die hätten resigniert und überhaupt nicht mehr weitergemacht. Wann kommt das Reich? Wann kommt die Neuordnung aller Dinge? Eine brennende Frage. Das Warten Israels, die Sehnsucht der Heiligen Israels, das Warten der Gemeinde, die Sehnsucht der Heiligen nach dem Kommen Jesu, nach dem Friedensreich des Messias, nach der Durchführung des Planes Gottes, nach dem Inerscheinungtreten dessen, dass der Menschensohn der Herr aller Dinge ist und dass alles unter seine Füße gelegt ist. Denn jetzt sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen, sondern eher das Gegenteil. Da stellt Jesus auf dem Berge der Verklärung seine Reichsherrlichkeit in einem Modell für die Jünger dar. Sein Angesicht wird wie die Sonne, seine Kleider leuchtend weiß, die Schechina der Herrlichkeit erscheint. Die Jünger treten ein in das Innere der Gotteswolke. Sie hören die Stimme des Vaters: Dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sie denken, jetzt beginnt das Reich und deshalb wollen sie Laubhütten bauen. Und da erscheinen zur Rechten des Meisters zwei Männer: Elias als der Repräsentant des Prophetentums und Mose als der Repräsentant des Gesetzes. Und sie besprechen mit Jesus, welches sein Ausgang sei in Jerusalem, in Jerusalem. Ich glaube es nicht, wie es einmal ein Bruder gesagt hat, sie haben ihm nochmal gut zugeredet, dass er ans Kreuz gehen soll. Nein, sie haben gefragt: Ist jetzt der Termin deines Reiches gekommen? Du stehst vor uns als der König in Macht und Herrlichkeit. Ist jetzt unser Termin der beiden endzeitlichen Zeugen gekommen? Sollen wir jetzt dein Israel zurüsten auf deinen großen kommenden Tag? Das sagt der Herr Jesus zu ihnen: Ihr habt noch nicht einmal euer eigenes Wort und euren eigenen Glauben verstanden. So könnte ich mir das vorstellen. Moses, hast du nicht die Reichtümer Ägyptens verlassen? Weil du bereits die Schmach und das Leiden des Messias voraussahest, hast du nicht das Passa im Glauben gegessen, anders als die Söhne Israels, weil du auf das wahre Passa geschaut hast. Und er hat ihnen klargemacht, dass er zunächst einmal leiden muss, ehe er in seine Herrlichkeit eingehen könne. Aber es bleibt die Frage, wann? Wann geschieht es? Ich möchte dazu lesen, ein großes Notwort aus dem Psalmen. Psalm 74, wenn wir so wollen, nicht nur ein Psalm über das Eindringen des Antiochus Epiphanes in das Heiligtum Israels, sondern auch über jenen Sohn des Verderbens, den Antichristen und gegen Messias, der noch kommen wird. Psalm 74 von Vers 3 an. Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt. Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. Und das sind die Zeichen des Verderbens. Damals bei Antiochus ein geschlachtetes Schwein. Und dann heißt es nicht sie, sondern er erscheint wie einer, der die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes. Er, der Sohn des Verderbens. Und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk allzumal mit Beilen und mit Hämmern. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen allesamt. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Unsere Zeichen, die Zeichen des Sieges Gottes und seines Messias, sehen wir nicht. Wir sehen Jesus noch nicht das All unterworfen. Kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Bis wann, o Gott, soll höhnen der Bedränger? Soll der Feind deinen Namen verachten, immerfort? Na, das ist die Frage, bis wann? Aber dann heißt es in Vers 14, am Morgen sättige uns mit deiner Huld, damit wir jubeln und uns erfreuen an allen unseren Tagen. Und dieser Morgen ist für uns der Morgen, da wir heimkehren nach unserem Sterben, zu Jesus Christus und da wir wach werden an seinem Bilde und gesättigt werden durch dieses sein Bild. Das Erste, was wir sehen werden, wenn wir abgeschieden und gestorben sind, ist Jesus. Ist nicht der Tod, ist nicht der Feind, ist nicht der Hades, ist nicht irgendeine furchterregende Pein, sondern das ist das Licht. Und das ist Jesus, unser Herr. Und an diesem Bilde werden wir wach. Und durch dieses Bild werden wir gesättigt. Psalm 17, Vers 15. Aber so spricht auch das ganze Volk Israel, das die notvolle Frage stellt, bis wann? Wann erfüllt sich dein Reich, das messianische Reich? Wann offenbart sich deine Macht? Am Morgen sättige uns mit deiner Huld. Noch leben wir in der Nacht. Noch leben wir nicht am Gottestag seines Messiasreiches. Noch ist Jesus nicht zurückgekehrt als das Licht dieser Welt. Noch ist er nicht aufgegangen als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln. Wann wird das geschehen? Wenn der Gottesmorgen seines Reiches, seines zukünftigen Tages anbricht. Malachi 4, er wird aufgehen über denen, die seinen Namen fürchten, mit Heilung, wie die Sonne, mit Heilung in ihren Strahlen. Und dann heißt es, auf das Volk Israel hingewandt, an jenem Tage werdet ihr hüpfen wie die Mastkälber. Das müsst ihr einmal gesehen haben, wenn Mastkälber auf die Weide getrieben werden, jene Kraftexplosion. Das wird die Freude des orthodoxen Israel sein, am Ende der Tage, wenn Jesus als die Sonne der Gerechtigkeit strahlend aufgehen wird und wenn der siebte Gottestag des Reiches anbricht. Am Morgen sättige uns mit deiner Huld, damit wir jubeln und uns erfreuen an allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, als du uns beugtest, so viele Jahre, als wir Böses schauten. Ich möchte fast sagen, mit einer Scheu und Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, da wird Gott allerlei zu tun bekommen. In der Wiedererstattung alles dessen, was geraubt worden ist, auch dem Volke Israel, auch jenen gegenüber, die im KZ gestorben sind und die teilweise mit Psalmen in die Gaskammern hineingegangen sind. Auch jenen abertausenden Kinderlein gegenüber, die man in den KZs vergast hat und zu Tode gepeinigt und die heute ermordet werden im Zustande ihres Werdens. Aber dieser Gott hat diese Gleichung nicht, dass er wiedererstattet eins zu eins. Erfreue uns so viele Tage, als du uns beugtest. Das ist zu wenig. So viele Jahre, als wir Böses schauten. Er tut mehr. Er erstattet doppelt wieder. Auch den Gefangenen in der wasserlosen Grube, die Gefangene der Hoffnung sind, sagt er um des Blutes, des Bundes, des Messias willen, ich werde euch das Doppelte wiedererstatten. Auch jenen Toten in der Wüste. Sahaja 9. Er erstattet, indem er sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Sie haben Zwiefaches empfangen für ihre Schuld und Ungerechtigkeit. Sie werden Zwiefaches empfangen in der Wiedergutmachung und Wiedererstattung. Und das dürfen auch wir wissen. Der Gott, der uns Wunden geschlagen hat, scheinbar erbarmungslos. Er wird uns auch wieder heilen und wird die Wunden verbinden und wird als der wahre und rechte Samariter Öl und Wein hineingießen. Denn er hat bezahlt in seinem Sohne Jesus Christus. Er hat alles bezahlt. Und Paulus geht noch weiter und sagt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, was wir jemals in unseren kühnsten theologischen Denken konstruieren und was wir erbitten, ihm sei die Macht und die Herrlichkeit in die Äonen der Äonen. Er erstattet nicht nur 1:1 oder 1:2, sondern im Maßstab 1:unendlich. Er kann über alles hinaus tun. Und dann wird es geschehen, wenn der Menschensohn, der Adamssohn Jesus Christus wiederkommen wird, im Glanze der Gotteswolke. Denn das ist das Zeichen des Menschensohnes nach Daniel 7. Nicht etwa ein Kreuz am Himmel, ein Kruzifix. Wenn er wiederkommen wird im Glanze der Gotteswolke, dann wird sich erfüllen, was in Vers 16 steht. Sichtbar werde deinen Knechten dein Tun. Deine Herrlichkeit erglänze über ihren Kindern. Der Messias, der dann wiederkommen wird, wie wir es gestern Abend hörten, mit der Gotteswolke vom Ölberge und durch das Osttor einziehen wird in Jerusalem, so wie es der Prophet Hesekiel ankündigt. Dann wird sein Tun sichtbar. Dann wird seine Macht realisiert. Dann wird die Tatsache offenbart, dass das All seinen Füßen unterworfen ist. Dann erstrahlt seine Herrlichkeit über allen Kindern Israel, und zwar nicht nur die Shekinah im Tempel zu Jerusalem, sondern die Lichteswolke Gottes verteilt, diesmal nicht auf die Häupter der Apostel, sondern über einer jeden Wohnstadt zu Jerusalem. Jesaja 2. Der Mann Gottes im prophetischen Blick. Vers 17, es ruhe auf uns die Lieblichkeit des Allherrn, unseres Gottes, und das Werk unserer Hände befestige über uns. Ja, das Werk unserer Hände befestige. So kann ein Knecht Gottes immer nur sagen, das Werk abgeben an den lebendigen Gott, an den Vater aller Barmherzigkeiten, an den Gott der Hoffnung, an Jesus, den hohen Priester, das Werk unserer Hände befestige. Befestige das Werk unserer Hände über uns. Ich möchte den Schlusspunkt setzen, denn meine Stunde ist um. Werner Bergengrün hat gedichtet. Aber ihm und seinen Scharen ist die Zeit ein Flügelschlag, ist ein Tag gleich 1000 Jahren, 1000 Jahre sind ein Tag. Einmal stehen wir geblendet plötzlich und gewahren ihn. Und vielleicht ist längst vollendet, was uns kaum begonnen schien. Dein Wort des Apostels Paulus, als die Sterbenden, und siehe, wir leben. Wir wollen beten. Lieber Vater, es ist eine Tatsache, dass du dir um den Preis des Blutes Jesu den Acker dieser Welt erkauft hast. Daran ist nicht mehr zu rütteln. Und doch ist dieser Acker ein Totenacker, ein gewaltiger Friedhof. Auch wir sehnen uns auf den Tag deiner Offenbarung in Jesus Christus, dem König, dem Haupt deiner Gemeinde. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, komme bald. Errichte bald dein königliches Reich. Vollende uns als die Glieder deiner Gemeinde, die du gebrauchen willst in den künftigen Äonen, um deine Verheißung auszuführen und durchzuführen, damit dann das Leben, das du in der Auferstehung erschlossen hast, offenbar werde aller Kreatur. Auch wir leben noch im Leib der Sünde und des Todes. Wir sind Sterbende, das wissen wir alle. Und doch sind wir dankbar, dass du in die tönernen, schwachen Gefäße den Lichtglanz deiner Herrlichkeit gegeben hast, den Aufglanz deines ewigen Lebens in der Gabe des Geistes. Herr, wir danken dir von Herzen dafür. Wir preisen dich, dass du einen wunderbaren Plan der Erlösung hast für uns und für alle Kreatur. Komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen.